USA und der Iran haben ein Friedensabkommen verkündet. Heute, am 15. Juni, ist die große Frage, ist das ein echter Durchbruch oder nur ein weiteres Wahlkampfmanöver von Donald Trump? Damit herzlich willkommen beim Podcast Radar. Ich bin Konrad und bei mir im Studio ist unsere Politik-Podcast-Expertin Sophia. Hallo Sophia.
Hallo Konrad.
Fangen wir direkt mit der größten Nachricht an. Ein Friedensdeal im Nahen Osten, quasi über Nacht. Wie bewerten die Podcasts diese Entwicklung?
Es ist das absolute Top-Thema, aber die Stimmung ist eine Mischung aus Hoffnung und großer Skepsis. Im News-Podcast 0630 sortiert Florian Gregoritz erstmal die Fakten. Er erklärt, dass die Bestätigung von drei Seiten kam. Von Donald Trump selbst, vom pakistanischen Premier als Vermittler und vom iranischen Vize-Außenminister.
Klingt ja erstmal solide. Was genau soll der Deal denn beinhalten?
Laut Gregoritz soll die US-Seeblockade an der Straße von Hormuz enden und die Kämpfe sollen sofort stoppen, auch die zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Ein finales Abkommen soll dann in 60 Tagen folgen. Aber im Tagesschau-Podcast 15 Minuten warnt Host Moritz Zachow, dass Experten zur Vorsicht raten. Es sei eben nur ein Rahmenabkommen. Und Michael Bröcker spitzt es bei Table Today zu. Er betont die vielen offenen Fragen. Was passiert mit dem iranischen Atomprogramm? Wie positioniert sich Israel? Und er merkt an, dass die Iraner den Deal bereits als Kapitulation der USA feiern. Es gibt also sehr unterschiedliche Lesarten.
Ein Deal, den jeder für seinen eigenen Sieg erklärt. Das kann ja heiter werden. Kommen wir nach Europa. In Frankreich treffen sich die G7, aber die lautesten Töne kommen aus der Schweiz.
Genau, der Gipfel ist in Evian, die Proteste sind aber im benachbarten Genf, weil sie in Frankreich verboten wurden. Der Podcast 0630 erklärt die grundsätzliche Kritik der Demonstrierenden. Es sei ein elitärer Club der reichsten Staaten, der über die Köpfe anderer hinweg entscheidet. Der Podcast berichtet auch von Ausschreitungen und brennenden Autos, für die der sogenannte Schwarze Block verantwortlich gemacht wird. Eine ganz andere Perspektive liefert Micky Beisenherz in Apokalypse und Filterkaffee. Er analysiert das Manifest der Protestorganisatoren und nennt es einen menschgewordenen Blue Sky Account. Seine Pointe ist, dass die Forderungen von kostenloser Verhütung bis zur Abschaffung der Geschlechtsangabe in Ausweisen ein so wilder Mix seien, dass die Kernkritik am Gipfel fast untergeht.
Manchmal ist weniger eben doch mehr. Das dachte sich wohl auch eine Mehrheit in der Schweiz.
Das kann man so sagen. Die rechtspopulistische Initiative für eine 10-Millionen-Schweiz ist gescheitert. 55% haben dagegen gestimmt. Im Podcast 0630 kommt eine Schweizer Hörerin namens Nelly zu Wort. Sie ist zwar erleichtert, nennt das Ergebnis aber einen Weckruf an die Politik, weil eben doch 45% für eine harte Begrenzung der Einwohnerzahl gestimmt haben. Micky Beisenherz kommentiert das bei Apokalypse und Filterkaffee gewohnt ironisch. Er sei überrascht, dass die Schweizer nicht mehr überwiegend rassistisch seien, analysiert dann aber sehr klar, dass das knappe Ergebnis eine tiefe Spaltung zwischen Stadt und Land zeige.
Eine Spaltung, die wir in Deutschland nur zu gut kennen. Das bringt uns zur CDU und ihrem Dauerdilemma mit der AfD.
Ja. Der Auslöser ist ein Foto, das den CDU-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, Guido Heuer, sehr vertraut mit dem AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zeigt. Im 5-Minuten-Talk bezeichnet Jan Rosenkranz die dortige CDU deswegen als Pulverfass. Sein Kollege Veit Medik analysiert dann das Kernproblem. Die einzige Machtoption ohne die AfD könnte ein Bündnis mit der Linkspartei sein. Und genau das, so seine These, könnte die Partei in eine Zerreißprobe führen. Annika Leister im Tagesanbruch-Podcast argumentiert hingegen, die ganze Aufregung sei naiv. Die Nähe zwischen Teilen der Ost-CDU und der AfD sei überhaupt nichts Neues. Das Foto sei nur ein Symbol für ein lange bestehendes Problem.
Ein Mann, der diese Zerreißprobe moderieren muss, ist Bundeskanzler Friedrich Merz. Er ist heute unsere Person des Tages.
Genau, Merz steckt in der Klemme. Er muss globale Krisen managen und gleichzeitig zerfällt seine Autorität in den eigenen Landesverbänden. Im Podcast Ronsheimer gibt sein langjähriger Freund, der Fußballfunktionär Hans-Joachim Watzke, einen sehr persönlichen Einblick. Watzke erzählt, dass Merz ihm schon vor langer Zeit einen prägenden Satz gesagt habe. Konservativ sein heißt auch anständig sein. Für Watzke ist deshalb völlig klar, dass Merz niemals mit der AfD zusammenarbeiten wird. Im Podcast 5-Minuten-Talk zeichnet Jan Rosenkranz aber ein Bild der politischen Realität. Er berichtet, dass ein gemeinsames Treffen der Bundes-CDU-Spitze mit dem Landesvorstand in Sachsen-Anhalt abgesagt wurde. Seine Analyse: Merz hat dort schlicht keine Autorität mehr. Das zeigt die Kluft zwischen persönlicher Haltung und politischer Machtlosigkeit.
Vom Ringen um politische Macht zum Kampf um die technologische Vormacht. Das bringt uns zum Wort des Tages.
Technonationalismus.
Das musst du erklären.
Er stammt im Handelsblatt Morning Briefing. Host Sven Prange analysiert damit eine Entscheidung der US-Regierung. Die hat den KI-Konzern Anthropic gezwungen, seine neuesten KI-Modelle für alle Nicht-US-Bürger zu sperren. Prange zitiert den Politökonomen Alex Capri, der Technonationalismus als eine neue vierte Säule der Geopolitik beschreibt, neben Militär, Wirtschaft und Diplomatie. Die Analyse von Prange ist knallhart. Die USA können, wenn sie wollen, wesentliche Teile unserer digitalen Infrastruktur einfach abschalten. Der Bann sei ein perfektes Beispiel, wie Donald Trump diese neue Waffe nutzt, um, so wörtlich, Freund und Feind zu ärgern. Für Europa bedeutet das eine totale digitale Ohnmacht.